Einen schönen guten Morgen. Schön, euch wiederzusehen. Schön, wieder mit euch zusammen zu sein, unser Thema weiterzuführen. Gestern haben wir diesen Haupttitel mal genannt, Schreib Geschichte. Und heute, wunderbar, möchte ich einen Titel gleich mal voranstellen und eine Frage für diese Session heute Morgen: Warum um alles in der Welt Evangelisation? Oder warum um alles in der Welt Mission? Man könnte auch so einfach nur Geschichte schreiben und mal dieses Thema, was manchen so ein bisschen Unbehagen bereitet, doch einfach mal weglassen. Weil Evangelisation und Mission, das ist ja manchmal so ein Ding, was so von außen so ein bisschen manchmal belächelt wird von der Welt. Und ich habe mal sagen lassen, dass manche Evangelisten auch sehr spezielle Menschen sein sollen. Manchmal so gewisse Sonderlinge. Und von einem solchen Sonderling, von so einem Afrika-Missionar, habe ich mal eine nette Geschichte gehört. Und er war so unterwegs, so draußen in der Savanne, auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Und er merkt irgendwie, hier riecht's komisch. Und wenn du mal so da unten in Kenia oder so im Masai Mara unterwegs warst, weißt du, welche Tiere am allermeisten stinken? Nämlich die Löwen. Die stinken am allermeisten. Und er hat gedacht, der Geruch, das ist nicht gut, was ich hier gerade rieche. Und er schaut sich um und er sieht von Weitem einen Löwen. Und dann so, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich Land gewinne. Und er rennt natürlich so schnell er kann weg von diesem Löwen. Und dieser Löwe hat schon die Pirsch aufgenommen, rennt dem Missionar hinterher. Und der Missionar hat einfach nicht so viel Kondition, hat nicht so gut trainiert und wird leider eingeholt von diesem Löwen und denkt so, okay, mit Rennen schaffe ich es nicht. Alles, was menschlich möglich ist, klappt gerade nicht. Muss ich doch mal mit Beten versuchen. Er kniet auf den Boden vor diesem, hinter ihm der Löwe und sagt, Herr, bekehre diesen Löwen. Der Löwe schon im Sprung, hält mit dem Sprung an, kniet neben dem Missionar nieder, faltet seine Hände. Und der Missionar denkt so, oh, das war gerade noch geschafft. Schweißgebadet steht er da und hört dem Gebet dieses Löwen zu. Und ihr kennt, ein paar von euch kennen diese Geschichte schon. Und der Missionar betet, komm Herr Jesus. Der Löwe betet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Dieses Begriff Bekehrung, Mission, Evangelisation, das bringt so ein paar Beigeschmäcker mit sich, wo man manchmal etwas drauf runterschaut oder sich Fragen stellt. Und ich habe gestern versucht, den Begriff Evangelisation mal rauszulassen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Weil wenn du ein Seminar anbietest, das heißt Evangelisation oder so, dann kommen nur noch halb so viele Leute, wie wenn du es nennst, von Jesus reden oder sowas. Weil dieser Begriff Mission und Evangelisation einfach mal viele abschränkt. Weil er viele einfach mal, es bringt komische Geschmäcker mit sich, komische Gedanken ans Mittelalter und Kopf ab oder bekehr dich und diese ganzen Geschichten da mitschwingen. Und eine christliche Autorin, die Rebecca Pippert, hat es mal so ausgedrückt, Christen und Nichtchristen haben eins gemeinsam, sie hassen das Evangelisieren. Warum könnten wir nicht einfach das Thema bei Schreibgeschichte sein lassen? Und mal Evangelisation ein bisschen ausklammern, weil ja jeder hat ja auch seine Begabung und hat ja seine Berufung auch in seinem Leben. Aber ich glaube, dass Evangelisation und Mission einfach der allerzentralste Bereich oder einer der allerzentralsten Bereiche ist im christlichen Leben und auch für uns als Gemeinde. Warum? Weil auch eine der allerwichtigsten Personen oder die wichtigste Person der Weltgeschichte im Zentrum steht. Und jetzt können wir sich fragen, wer ist denn die wichtigste Person aller Zeiten? Und es ist wissenschaftlich ganz einfach festzustellen, zwei amerikanische Forscher haben sich diese Frage gestellt. Und zwar der Stephen Skinner und der Charles Ward. Und die haben gedacht, wie finden wir raus, wer ist die wichtigste Person der ganzen Geschichte? Und haben gesagt, komm, wir machen das einfach mit Google und Wikipedia und allen Feeds. Wir analysieren einfach mal das Internet, welche Person wird denn am allerhäufigsten genannt? Was denkt ihr, wer ist an Platz 1 gelandet? Tatsächlich Jesus Christus. Über die Methodik kann man sich streiten, der ganzen Geschichte. Am Platz 2 war der Napoleon, am Platz 3 Shakespeare, am Platz 4 Mohammed und irgendwo auf Platz 69 Elvis Presley, Rang 8633 Justin Bieber. Das heißt, auch viele Wissenschaftler würden sagen, Jesus Christus war tatsächlich nicht nur für Christen, sondern für die ganze Menschheitsgeschichte die wichtigste Person schlechthin. Und um die Person geht es in der Mission, geht es um Evangelisation. Er ist ja derjenige, der eigentlich auf die Welt gekommen ist, um Mission zu sein, um für Gott Mission zu leben, um selber leibhaftig das darzustellen, was Gott tun möchte. Dass er Menschen sucht, dass er Menschen nachgeht, dass Menschen gesucht werden von Gott, die ihn noch nicht kennen. Und falls du jetzt sagst, okay, Mission ist jetzt nichts für mich, Evangelisation ist nichts für mich, dann möchte ich dich heute Morgen auf der einen Seite ein bisschen provozieren, nämlich zu sagen, Mission ist was für dich, Evangelisation ist was für dich, und auch hinterfragen möchte ich dich. Vielleicht hast du auch ein falsches Bild von Mission oder ein falsches Bild von Evangelisation, das dich zu so einer Aussage bringt und sagt, Mission ist nichts für mich. Ich bin eher so der Lobpreiser oder der Seelsorger, aber Mission ist nicht so meine Welt. Ich möchte es mal in ein Gleichnis packen, was hinter dieser Aussage steht oder warum die für mich so paradox klingt. Stell dir mal vor, du bist auf einem großen Schiff oder wir haben so ein großes Schiff und es ist ein Seesturm und mitten in diesem Seesturm, dieses große Schiff ist richtig gut ausgestattet mit Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten von Rettungsbooten und dann kommt irgendwo so ein kleineres Geschiff, kommt in Seenot, die Leute sind schon teilweise am Ertrinken, sie versuchen sich noch an irgendwelchen Holzplanken festzuhalten, irgendwie an der Wasseroberfläche zu halten. Und der Kapitän von diesem großen Schiff sagt, okay, wir haben so viele Rettungsboote, wir müssen denen helfen. Und jetzt nehmt mal volle Kurs, Vollgas voraus zu diesem Schiff. Und die anderen, die Matrosen, sagen nur, hey, das sind so schöne, wunderbare Worte, die unser Kapitän da spricht. Oh, gelobt sei unser Kapitän. Der Kapitän sagt nochmal, Leute, ich habe gesagt, Vollgas voraus, wir haben eine Mission hier. Oh, welch anmutige Worte unser Kapitän spricht. Gelobt sei der Kapitän. Leute, die Menschen sind am Ertrinken, wir müssen was tun, raus mit den Rettungsbooten. Haben wir nicht einen wunderbaren Kapitän? Lasst uns ihm Lieder singen. Welch wunderbarer Kapitän. Leute, die Menschen sind am Ertrinken, jetzt tut doch endlich was. Hört ihr die sanften, anmutigen Worte unseres Kapitäns? Klingen sie nicht wunderschön? Lasst uns Psalmen singen zum Kapitän. Merkt ihr so ein kleines bisschen, was ich darstellen will? Es ist paradox, jemanden zu verehren, jemanden zu lieben, jemanden hochzuhalten und das zu ignorieren, was er uns sagt. Das passt einfach nicht zusammen. Und wenn eine der wichtigsten Sachen eben ist, für Gott, dass Menschen gerettet werden, dass er dadurch für Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, dass das Allerwichtigste ist für Gott, wir sagen, naja, mir persönlich ist es nicht so wichtig, dann frage ich mich manchmal sogar, ob wir an denselben Jesus glauben. Okay, ihr merkt, ich provoziere heute Morgen ganz bewusst. Reinhard Bonnke, ein Evangelist in Afrika, hat es mal so ausgedrückt, er hat viele Jahrzehnte in Afrika Veranstaltungen gehabt, teilweise mit Millionen von Menschen, und er hat gesagt, die Gemeinde Jesu Christi ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. Wir als Gemeinde, wir haben einen Auftrag. Der Missionsbefehl ist ein Auftrag für uns als Gemeinde, der unsere Identität beschreibt. Zu sagen, das ist eure Aufgabe, das ist euer Ziel, die Menschheit, die Verlorenen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich möchte jetzt nicht nur irgendwie Druck machen und zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwas tun und wir müssen rausgehen und das Megafon schnappen und ein Schild irgendwie sowas auf die Bierkiste stehen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, euch auf den Geschmack zu bringen. Mir geht es darum, so ein bisschen einen Vorgeschmack zu machen, dass Evangelisation auch was sein kann, was uns erfüllt und was richtig spannend ist. Und wenn wir wirklich begeistert sind von Gott, dann bekommen wir eine Begeisterung für die Menschen um uns herum. John Wesley hat es mal so ausgedrückt, je mehr ein Mensch vom Leben aus Gott erfüllt ist, desto liebevoller wird es um die besorgt sein, die noch ohne Gott in der Welt leben. Es ist wie in einer Freundschaft oder vielleicht auch in einer langjährigen guten Freundschaft oder in einer Ehe, wenn dein Ehepartner irgendwas ganz, ganz wichtig ist und dir das absolut völlig egal ist, das mag vielleicht in ein, zwei Lebensbereichen noch irgendwie funktionieren, wenn dein Ehemann liebend gern Fußball schaut und er sagt, mit Fußball kann ich nichts anfangen, ist es ja noch okay, wenn es bei einem Lebensbereich so ist. Aber wenn es mal mit allen Lebensbereichen so ist, in einer Freundschaft oder Ehe, wird es eben richtig schwierig. Stellt euch mal vor, zwei Männer sagen, hey, wir sind allerbeste Freunde. Wir sind die dicksten Kumpels, wir sind wie Brüder. Aber wenn es um Fußball geht, wenn jetzt der VfB gegen den KSC spielt, es artet jedes Mal in eine Schlägerei aus bei uns. Oder wenn es um Politik geht, ich wähle AfD, er wählt eben die Linke. Hey, wenn wir da schon anfangen, über Politik zu reden, wir beschimpfen uns den ganzen Abend, wenn es damit losgeht. Oder wenn es um Thema Glauben, hey, er glaubt an die germanischen Götter, ich bin Atheist. Oh, mit dem Bereich, da können wir überhaupt nichts miteinander reden. Oder Umweltschutz, ich sortiere alles feinsäuberlich in die 5 verschiedenen Sorten und der verbrennt seinen Müll im Garten. Das kann ich nicht jemand anschauen. Also im Thema Umweltschutz, da haben wir auch riesen Meinungsverschiedenheiten. Oder Ernährung. Ich versuche nur irgendwie mich vegan zu ernähren, nur von Fallobst. Und ihm ist das Wichtigste. Meinem Kumpel ist das Wichtigste, dass sein Essen mal ein Gesicht gehabt hat. Also wenn es nur ums Essen geht, da streiten wir uns von morgens bis abends. Finanzen. Oh, wenn wir über Finanzen reden, mit 3 hatte ich meinen ersten Bausparvertrag und der ist ständig pleite. Wir können da einfach nicht auf den grünen Zweig kommen. Im Grunde eigentlich in allen wichtigen Fragen des Lebens haben wir unterschiedliche Ansichten. Was wäre das für eine Freundschaft? Würde es funktionieren? Ich glaube, das wird richtig schwierig, wenn so alle Lebensbereiche, alle grundlegend wichtigen Ansichten einfach nicht übereinstimmen. Und wenn wir jetzt sagen, eigentlich lieben wir Gott, wir lieben Jesus, aber Mission und Evangelisation ist uns völlig egal, dann frage ich mich, wie kann diese Beziehung, diese Liebesbeziehung mit Gott denn überhaupt funktionieren, eine Freundschaft mit Jesus, wenn mir das Wichtigste von Jesus nicht wichtig ist. Ich mache diesen Job ja als Evangelist jetzt nicht nur, weil die Bezahlung so unheimlich gut ist oder weil ich sage, ich muss das jetzt nur tun, irgendwie so krampfhaft, sondern ich kann euch sagen, dass Evangelisation an Menschen von Jesus zu erzählen, was unheimlich Bereicherndes ist. Mein früherer Mentor, der mich damals begleitet hat, mit Anfang 20 Jahren, wo ich diesen Weg eingeschlagen habe, er ist auch als Evangelist in der Welt unterwegs, vor allem hier in Deutschland. Und er hat gesagt, seine Motivation ganz am Anfang, Menschen von Jesus zu erzählen, war Abenteuerlust. Das war gar nicht Zwang oder dass ihm jemand das gesagt hat. Und er hat gesagt, hey, das ist so abenteuerlich, was da passiert, dass du da mit Leuten ins Gespräch kommst, wie Gott da drin wirkt. Das hat mich motiviert, Menschen von Jesus zu erzählen. Über die Jahre hat es Gott dann auch ein bisschen geändert, die Motivation, dass eben nicht nur die Abenteuerlust da war. Aber ich kann auch sagen, Evangelisation oder Menschen von Jesus zu erzählen, das bringt Erlebnisse mit sich, die sind unheimlich bereichernd. Einer der größten Prediger im letzten Jahrhundert, Charles Spurgeon, er hat in seinem Buch Ratschläge für Seelengewinner, hat er geschrieben, also Seelengewinner sind für ihn einfach Menschen, die andere mit dem Evangelium erreichen, die Seelen oder Menschen für Jesus gewinnen. Und er hat es ganz pointiert auf den Punkt gebracht, und ich habe es auf dem Englischen hier übersetzt, und er sagt, selbst wenn ich bis aufs Äußerste selbstsüchtig wäre und mich um nichts kümmerte, außer meine eigene Glückseligkeit, würde ich, wenn ich könnte und Gott es zuließe, wählen, ein Seelengewinner zu sein. Denn niemals habe ich so perfekte, überfließende und unaussprechliche Freude der reinsten und erhebenden Sorte erlebt, als ich zum ersten Mal hörte, dass jemand durch meine Bemühungen den Erlöser gesucht und gefunden hatte. Er schreibt, wo er zum ersten Mal mitbekommen hat, dass er gepredigt hat und sich damals dadurch jemand bekehrt hat, Jesus gefunden hat. Niemals hat er so eine Freude empfunden, wie er das zum ersten Mal erlebt hat. Und ich kann das wirklich genauso weitergeben, wo ich zum ersten Mal Menschen zu Jesus geführt habe. Ich war so begeistert zu sagen, Gott gebraucht mich, was ich gar nicht erwartet hätte. Und ich habe das ganz oft gemerkt, auch in unseren Evangelisationsseminaren, wo Leute gesagt haben, Evangelisation, das ist nichts für mich. Auf die Straße gehen ist überhaupt nichts für mich. Menschen von Jesus erzählen, ist nichts für mich. Und merken, die gehen erste Schritte und sie machen es, erzählen mal einen Freunden und Nachbarn von Jesus und merken, hey, die sind ja total offen. Und da hat sich jemand für Jesus entschieden und sind absolut glücklich und happy und sagt, ich habe jemanden zu Jesus geführt, ich persönlich. Nicht irgendwie Billy Graham oder Ulrich Parzani, sondern ich. Als so die ersten Jünger zurückgekommen sind in Lukas 10, wo er die zum ersten Mal ausgesandt hat zu predigen, wisst ihr, wie das Fazit hieß danach? Sie kamen zurück mit Depressionen, mit großer Freude. Sie kamen zurück mit großer Freude. Menschen von Jesus zu erzählen, ist was unheimlich bereichernd ist und was dein Leben wirklich verändern kann, was deinem Leben auch nicht nur Druck bringt, sondern auch Freude bringt. Und ich möchte gleich am Anfang, oder was heißt am Anfang, jetzt ein paar Einwände mit euch mal behandeln, die ich immer wieder höre. So ein paar Einwände, die sagen, okay, Evangelisation ist ja schon irgendwie okay, aber ich habe so ein paar Rückfragen. Und drei große Einwände möchte ich mit euch mal behandeln. Die erste Frage, ist das nicht intolerant? Widerspricht das nicht der Political Correctness? Ist es nicht irgendwie diskriminierend? Oder sollte nicht jeder nach seiner Fasson glücklich werden? Also die erste Frage, ist das nicht intolerant? Eine ganz wichtige Frage in unserer Gesellschaft, die auch manche Christen sich stellen. Nicht nur von außen an uns rangetragen wird, das ist ja intolerant, was ihr da macht, sondern auch für uns selber. Die zweite Frage, zerstört Mission bzw. Evangelisation Kultur? Das ist ja absolut kulturfeindlich, was ihr tut. Die dritte Frage, und falls überhaupt Mission, ist es nicht nur für die Profis? Ist es nicht nur für ein paar spezielle Leute? Muss ich da auch irgendwie mitmachen? Zu den drei Fragen. Die erste Frage, ist es nicht intolerant? Zum ersten möchte ich sagen, Fakten sind nicht intolerant. Menschen können intolerant sein. Oder viel besser gesagt, unfreundlich sein. Allein dieser Begriff intolerant oder tolerant, wenn man ein bisschen Etymologie betreibt, ein bisschen Wortherkunft sich mal anschaut, tolerant kommt vom lateinischen tolerare, es heißt erdulden oder ertragen. Das ist eigentlich nicht irgendwie was Positives, das ist eigentlich was, wo du sagst, okay, ich kann es gerade noch so aushalten. Also eigentlich eher so ein negativ belegtes Wort. So für die Ingenieure und Techniker unter uns, ein Toleranzbereich ist nicht was, was ich bis zum Maximum ausreizen muss, weil es so schön ist, sondern was ich einhalten muss, damit es irgendwie funktioniert. Und wenn ich über einen Toleranzbereich rausgehe, ist es nicht positiv, sondern negativ. Wenn ich jetzt mal wieder zum letzten Mal zurückgekommen bin aus Angola von der letzten Evangelisation und endlich mal wieder auf dem Stuttgarter Flughafen lande, so die Heimat wieder sehe, dann bin ich froh, dass der Pilot intolerant ist. Der landet nämlich auf der Landebahn und sogar genau in der Mitte. Der landet nicht, wie mir das vielleicht lieber wäre, auf der Heilbronner Straße in Feuerbach, weil es ja viel näher bei mir zu Hause ist, sondern ist absolut intolerant und hält sich an diese Vorgaben und versucht, diese Mitte anzuvisieren, ist vielleicht ein paar Zentimeter weiter links oder weiter rechts, aber ist völlig intolerant in seinem Verhalten. In der Mathematik, wenn du jetzt rechnest und sagst, 2 und 2 ist jetzt 5. Ich empfinde es einfach so. Ich habe das so, es fühlt sich einfach besser an, wenn es 5 ist. Weil wenn ich mein Gehalt so anschaue, ist einfach gut, wenn es mehr ist. Deshalb ist 2 und 2 für mich jetzt 5. Oder andere sagt, nee, ach, kleine Zahlen sind mir lieber, wenn ich morgens so auf die Waage stehe. Ach, so kleine Zahlen sind doch viel netter. Mir wäre es lieber, wenn es 3 ist. Dann kannst du sagen, ja, okay, das wäre vielleicht nett, wenn es für dich so wäre, aber 2 und 2 ist nun mal 4. Und das ist nicht intolerant, das ist einfach ein Fakt. Deshalb müssen wir unterscheiden, was ist einfach persönliche Meinung und was sind Fakten. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, mit der Religion, das sind ja auch nur persönliche Meinungen, das kann ja keiner so richtig wissen, dann ist es für mich eine absolute Unart, eine Diskussion zu beenden, indem ich einfach sage, ja, man kann es ja sowieso nicht wissen, damit Diskussion beendet. Man kann über den Glauben, man kann darüber reden, man kann über historische Beweise reden, man kann über die Geschichte reden, man kann über Philosophie reden, man kann über den Glauben intellektuell, verstandesmäßig reden. Es ist eben nicht nur irgendwie so eine Gefühlssache oder so eine Bauchsache. Ich kann intolerant sein gegenüber den Leuten, die sowas glauben, die vielleicht einen anderen Glauben haben. Ich kann auf sie runterschauen, ich kann sie diskriminieren, ich kann sie ausgrenzen, ich kann sie beschimpfen, ich kann sie für dumm halten. Das ist ein falsches Verhalten. Aber ich kann trotzdem sagen, das, was die glauben, halte ich nicht für richtig. Und trotzdem ehre ich sie, trotzdem respektiere ich sie, trotzdem sind es gute Nachbarn und Freunde für mich. Und trotzdem liebe ich diese Menschen, auch wenn ich das, was sie glauben, eben nicht als richtig ansehe. Und wenn es um diese Frage geht, ja mit so vielen Religionen, ja, wenn es so viele Religionen gibt, dann suche ich mir lieber gar keine raus, weil man kann es ja nicht wissen, ist ja alles irgendwie so ein bisschen richtig, ein bisschen falsch. Das ist genauso, wenn du sagst, hey, es gibt so viele politische Parteien, ich wähle am besten gar nichts, weil das kann ja nicht sein, dass eine von den Parteien ein richtiges Programm hat. Die müssen ja eigentlich alle falsch liegen, weil es so viele gibt. Das macht auch keiner oder ganz wenige, die paar Nichtwähler würden vielleicht genau das tun, Aber normalerweise würdest du sagen, genau deshalb setze ich mich mal mit dem Parteiprogramm auseinander. Deshalb schaue ich mir die Partei mal an, damit ich weiß, warum ich jetzt diese oder jene Partei wähle. Im Glauben ist es genauso. Du sagst ja auch nicht, alle Religionen sind falsch, sondern du sagst, okay, deshalb beschäftige ich mich damit. Deshalb schaue ich mir die mal an. Noch eine letzte Rückfrage dazu. Woher kommt es denn, dass der Begriff tolerant für uns positiv belegt ist? Jetzt stell dir mal vor, du als Ehemann, deine Frau kommt nach Hause, war beim Friseur und fragt, hey, wie gefällt dir meine Frisur denn? Und da sagst du nur, naja, ich kann sie tolerieren. Dann war das jetzt nicht irgendwie ein Kompliment, sondern der Auslöser für deine nächste Ehekrise. Der Begriff Toleranz, wie wir normalerweise benutzen, ist überhaupt nicht positiv belegt. Das hat irgendwie, hat die Politik oder politische Propaganda, vor allem von der linken Seite, hinbekommen, dass für uns Toleranz was richtig Positives ist. Das dürfen wir uns bewusst sein, dass dieser Begriff der Toleranz eigentlich völlig missbraucht wurde. Wir dürfen Leute ehren und respektieren, auch wenn sie andere Meinungen haben. Das heißt noch lange nicht, dass ich diese Meinungen toll finden muss, dass ich denen zustimmen muss, aber es heißt, dass ich die Person, die diese Meinung vertritt, auseinanderhalt von ihrer Position und trotzdem sage, ich schätze und ehre diese Position. Ich schätze und ehre diese Person, auch wenn sie was anderes denkt als ich. Okay, das zum Thema Toleranz. Die zweite Rückfrage oder der zweite Einwand, den ich immer wieder höre, zerstört Mission nicht Kultur. Erste Rückfrage an solche Leute, die sowas stellen, ist nämlich, zerstören wir nicht auch Kultur? Zerstört unsere Gesellschaft nicht auch Kultur? Gerade eben die christlich-abendländische Tradition, die oder Kultur, die darf gerne zerstört werden, die darf gerne abgeschafft werden. Aber wenn es darum geht, jetzt irgendwo einem anderen Volk das Evangelium zu bringen, ja dann, oh, die Kultur, die ist heilig, die darf ich auf gar keinen Fall antasten. Wenn da jetzt irgendwelche Eingeborenen draußen im Busch leben, am Amazonas, nee, die Kultur, die ist einwandfrei, die ist richtig idyllisch und romantisch, da darf ich nicht eingreifen. Und das ist nämlich so ein Bild, was oft dahinter steht, dass du sagst, hey, das ist eine Kultur, das ist alles so schön und ihr macht das alles kaputt, ihr Missionare, ihr zerstört diese wunderschöne Idylle. Und wenn du mal selber in so einem Volk gelebt und gearbeitet hast, das in dieser Art von Geisterglaube drin ist, in diesem Art von, wir nennen es Animismus, drin ist, dann merkst du, dass es alles andere als idyllisch und schön ist. Total anders. In Südamerika wahrscheinlich ähnlich wie in Afrika. Die Leute leben in Angst vor bösen Geistern. So ein Beispiel dafür, wenn ein Zwillingskind oder wenn Zwillinge zur Welt kommen in vielen afrikanischen Ländern, dann ist oft die Wahrnehmung, das eine muss der böse Geist vom anderen sein. Da ich aber leider nicht weiß, welches der böse Geist und welches das Kind ist, werden beide umgebracht. Tötung von Zwillingen ist absolut normal in vielen afrikanischen Ländern, Südamerika ähnlich. Genau der gleiche Gedanke. Es ist eben nicht idyllisch und schön. Oder ich war jetzt in Kenia am Lake Victoria, so da an der Grenze zwischen Tansania, und habe mitgekriegt, jedes Mal, wenn ein neues Boot eingeweiht wird, wird ein Menschenopfer gebracht für dieses Boot. Weil der ganze See ist ja voll mit bösen Geistern und die müssen besänftigt werden. Also am besten opfere ich jedes Mal einen Menschen, bevor ich ein neues Boot auf die See bringe. Aus Angst vor bösen Geistern. Und wenn es dann heißt, dass wir sowas abschaffen, dass wir predigen und lehren, dass wir gar keine Angst vor bösen Geistern haben müssen, weil Jesus viel, viel stärker ist als die. Wenn wir dadurch Kultur zerstören, ja, dann zerstören wir Kultur und wir tun es gerne. Wenn es heißt, dass irgendwie Menschen nicht mehr ihr ganzes Leben in Angst leben müssen, ja, dann zerstören wir Kultur und wir sind stolz drauf. Kultur zu zerstören ist noch lange nichts Negatives. Weil Kultur ist von Natur aus nicht positiv und negativ. Kultur kann geprägt werden von den Menschen und die dürfen wir auch prägen. Die Leute, die die Rückfragen stellen, prägen mit ihrer Art und Weise zu denken, mit ihrer Ideologie auch die Kultur. Dann also bitte gleiches Recht für alle, dann dürfen wir auch Kultur prägen. Okay, zur zweiten Rückfrage. Zerstört Evangelisation Kultur? Dritte Rückfrage. Wenn überhaupt, dann doch bitte nur für Profis oder auch für mich. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus Matthäus 28. Ein ganz bekannter Text. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa. ist ab Vers 16. An den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Macht Sinn, sie sind da, wo Jesus sie haben wollte. Sonst könnt ihr ihnen ja nichts sagen. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Bekehrten. Betet rasch ein Übergabegebet mit ihnen und ladet sie in den kommenden Gottesdienst ein. Überreicht ihnen ein Büchlein mit den 4 geistlichen Gesetzen und legt ihnen ans Herz, sich eine Bibel zu kaufen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist so eine Lesart, das manchen Evangelisten gefallen würde, zu sagen, hey, darum geht's doch in Evangelisation und Mission, sind ersten einen Schritt. Ich bringe jemanden dazu, irgendwie so ein Übergabegebet mir nachzubeten. So, kennt ihr das, dieses Übergabegebet, ganz klassisch? Ich finde diesen Begriff Übergabegebet, ehrlich gesagt, zum Kotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. An was denkt denn jemand, der jetzt nicht 30 Jahre christliche Sozialisation genossen hat, beim Begriff übergeben? Wahrscheinlich eine ungewollte Magenentleerung. Und nicht nur, weil der Begriff mir nicht gefällt, sondern weil es auch unehrlich ist. Dieser erste Schritt, es ist ein erster Schritt, also nur weil jemand das wortwörtlich nachgebetet hat, Jesus, ich gebe dir mein Leben, heißt es noch lange nicht, dass er es tatsächlich tut oder dass jetzt die ganze Arbeit abgeschlossen ist. Es ist ein erster Schritt. Ulrich Parzani bezeichnet so nett als Anfangsgebet. Es ist ein erster Schritt. Es ist noch lange nicht alles erledigt. Und dann sagen wir Evangelisten, ja, jetzt gibt es die Nacharbeit. Jetzt müssen die anderen nacharbeiten. Wir als Evangelisten haben ja schon alles gemacht und ihr müsst nacharbeiten. Wir haben auch den Begriff bei uns mal abgeschafft und haben gesagt, es ist Weiterarbeit. Es ist eben nicht, dass der Evangelist das alles Wichtige gemacht hat und ihr müsst jetzt nur die Scherben aufkehren, sondern zu sagen, es ist ein erster Schritt und nicht mehr. Es ist ein Anfang und nicht mehr. Und Jüngerschaft ist ein ganz langer Prozess, wo jeder von uns dann auch wieder involviert sein kann, auch wenn er kein Evangelist ist, auch wenn er kein Missionar ist. Mission ist viel, viel weiter gefasst. Macht zu Jüngern, nicht Macht zu Bekehrten. Da ist dieser ganze Prozess, der ganze Lebensweg eines Gläubigen ist damit drin, jemanden zu Jüngern zu machen, andere zu begleiten auf dem Weg des Glaubens, in der Jugendarbeit vielleicht. Oder vielleicht sogar als Lobpreisleiter, indem du Leute mit reinnimmst und sagst, ich leite dich an im Lobpreis. Das ist ein Teil, jemanden zu Jüngern zu machen. Und wenn es heißt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, dann denken wir so in der westlichen Welt erstmal an so ein klassisches, formales Bildungssystem, wo vorne jemand steht und was vorträgt. Aber lehren ist ja viel, viel weiter. Für euch als Eltern, wenn ihr was vorlebt, dann ist es lehren. Wenn ihr mit euren Kindern zusammen betet, dann ist das Lehren. Ihr habt zwar vielleicht nicht gerade irgendwie eine Kreidetafel nebendran und schreibt jetzt drauf, wir beten jetzt, sondern ihr lebt es vor. Das ist Jüngerschaft. Wenn wir zusammen mit unseren Freunden, Familien zusammen Glauben leben, dann ist das andere Lehren, anderen was beibringen. Jemand hat es mal schön ausgedrückt, du brauchst deine Kinder gar nicht erziehen, die tun sowieso das, was du tust. Du brauchst sie gar nicht lehren, weil die tun das, was du tust. Und das ist eine Art und Weise zu lehren, andere anzuleiten im Glauben, Kinder mitzunehmen im Glauben zu lehren. Mission und Evangelisation im Gebet zu tragen, zu beten. Ich fand es so toll hier gestern auch diese, wie hieß eure Welt, Gebet für die Weltgruppe, Gebet für die Welt, wo einfach regelmäßig die Leute treffen und für die Missionare beten. Das ist Mission und das ist genauso wertvoll und genauso kostbar, wie wenn jemand selber geht und selber irgendwo missioniert. In anderen Gemeinden würde man jetzt Amen sagen. Amen. Das Ganze oder auch finanziell mitzutragen, hier diese ganze Freizeit möglich zu machen, eure Gemeindearbeit möglich zu machen, irgendwo in einem, sagen wir es mal ganz böse, säkularen Job, der eigentlich gar nicht so säkular ist, sondern auch genauso geistig ist, wie du eben drauf bist in deinem Job. Dort zu arbeiten, Finanzen zu bringen für die Gemeinde, das ist Mission, das ist Teil des Missionsbefehls und genauso wertvoll, wie wenn jemand predigt oder wenn jemand in die Mission geht. So die ersten Jünger, wo Jesus sie ausgesandt hat, ist ganz spannend zu sehen, mal wie die reagiert haben. Wir lesen das ja nicht mehr, weil direkt Matthäus 28 hört ja vieles auf, die Apostelgeschichte berichtet auch nicht alles. Also mal spannend anzuschauen, wie haben denn die ersten Jünger das aufgeschnappt? Dazu hilft uns eben nicht die Apostelgeschichte oder die Bibel, sondern die Kirchengeschichte. Und ich möchte euch mal ganz kurz mal so einen geografischen Überblick geben. Wie haben denn die ersten Jünger drauf reagiert? Was haben die gemacht? Sind die irgendwie, haben sich zusammengesetzt und 11 haben gesagt, okay, wir bauen Gemeinde und wir schicken einen Evangelisten weg, einer, der predigt, einer, der Zeugnis gibt. So, die Kirchengeschichte sagt uns, dass Petrus zum Beispiel bis nach Rom gekommen ist. Jakobus hat sich überwiegend auf Judäa und Samaria konzentriert. Johannes bis nach Griechenland oder in die Türkei. Jakobus ist bis nach Spanien unterwegs gewesen. Andreas in das heutige Kurdistan, Armenien, Georgien. Philippus in die Türkei. Bartholomäus anscheinend bis ins östliche Indien. Thomas auch nach Indien. Matthäus, Äthiopien, Persien. So könnte man alle aufzählen. Okay, bei Simon Iskariot wird es ein bisschen eng. Der hat sich erhängt, bevor er den Befehl bekommen hat. Bei allen anderen sehen wir, die haben das wörtlich genommen. Die haben gesagt, okay, Jesus hat uns gesagt, wir werden seine Zeugen sein in aller Welt und genau das tun wir. Also am Anfang gab es erstmal keine Arbeitsteilung, zu sagen, okay, einer ist Lobpreisleiter, einer ist Ordner, der andere macht die Technik und einer geht zu einer von uns 12, sondern sie sind alle erstmal losgegangen. Die waren alle berufen, Zeugen zu sein. Und bei diesem Ausdruck Zeugen sein, gefällt mir so sehr, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein und nicht ihr werdet Zeugnis geben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Weil wenn ich das sage, du bist etwas, ich spreche dir was zu, ich spreche dir eine Identität zu, dann ist es was anderes, als wenn ich sage, hier ist eine Aufgabe, hier musst du was tun. Das ist erstmal ein Zuspruch Gottes, du bist Zeuge, du hast etwas, wovon du Zeugnis geben kannst, du hast etwas erlebt, du wirst etwas erlebt haben, wovon es sich lohnt, Zeugnis zu geben. Du wirst in deinem Leben erleben, wie Gott dein Leben verändert und davon kannst du Zeuge sein. Und vielleicht sogar auch bei der einen oder anderen Gelegenheit Zeugnis geben. Das ist ein großer Unterschied. Wir alle dürfen Zeugen sein. Wir dürfen ein Leben leben, wo andere dran ablesen, hey, in dem Leben ist was passiert, da war was anders. Ich möchte mal an der Flipchart mal ein bisschen was darstellen mit euch zusammen. Helft mir mal, so ein kleines bisschen zu unterscheiden, was ist eigentlich ein Evangelist und was ist ein Zeuge. Gib mir mal so ein paar Eigenschaften von so einem typischen Evangelisten. Ich weiß nicht, an wen ihr da jetzt so denkt. Was haben die für Eigenschaften? Redet. Was machen wir da als Eigenschaft? Redet ständig, okay. Ist das eine Eigenschaft oder, ja? Oder redselig? Redegewandt? Extrovertiert? Charismatisch, nicht kleiner, okay. Das ist auch ein indirekter Hinweis. Charismatisch, was fällt euch noch ein? Nichts peinlich, ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen, ja. Nicht mutig. Kontaktfreudig. Freudig. Also er redet nicht nur, sondern hat sogar noch einen Inhalt dabei. Ist auch gut. Ich kann auch viel reden ohne Inhalt, geht auch. Überzeugt oder überzeugend? Beides? Moment. Überzeugend. Authentisch war noch? Moment, ich bin nicht ganz so schnell. Authentisch. Gehorsam? Moment, gehorsam. Reisefreudig, okay. Leidenschaftlich. Okay. Moment. Ja, unsere Arbeitsmotivation als Evangelisten, die schlafen ständig. Ja, ist okay. Leidenschaftlich. Was hatten wir nach leidenschaftlich? Leidensfähig. Okay. Leidensfähig. Okay, ich mache mal hier mal einen kleinen Punkt an der Stelle. Ich mache mal an der Stelle einen Punkt, weil es ein bisschen zu voll wird, aber ich mache mal einen kleinen Vergleich mit euch. Jetzt denkt mal an die Person, die am meisten dazu beigetragen hat, dass du heute Jesus nachfolgst. Denkt mal an die Person, die am meisten dazu beigetragen hat, dass du heute Jesus nachfolgst. Was für Eigenschaften hatte die denn?
Ehrlich.
Ehrlich? Na? Na. Ehrlich. Geduldig. Moment. Beharrlich. Was war noch beharrlich? Liebevoll. Gastfreundlich. Aha. Freundlich. Betend. Einfühlsam. Ich übersetze mal vielleicht das gleiche Wort wie empathisch. Einfühlsam. Hör zu. Was hatten wir nach Hör zu noch, bevor wir überzeugend sind? Da war noch was? Vorbild. Was war dazwischen noch? Vorbild.
War noch geduldig, aber das hatten wir schon.
Ja. Irgendwas hat...
Leidenschaftlich.
Leidenschaftlich?
Jesus begeistert.
Ich glaube, ich brauche einen Schreibhelfer hier. So. Ich habe zu viel. Nicht aufdringlich. Okay, ich kriege nicht alles mit, was ihr gerade so schreibt. Okay, ich lasse es einfach mal bei den paar Punkten. Merkt ihr was? Könnte es sein, dass wir ein völlig falsches Bild davon haben, was wir an Fähigkeiten mit uns bringen müssen, damit wir Leute zu Jesus führen? Ich glaube, im allergrößten Teil, ihr findet euch eher, wahrscheinlich auch ihr selber eher hier wieder als hier. Könnte es sein? Also sagt ihr, gastfreundlich, das kann ich. Mein Mann rennt dann zwar weg, wenn ich wieder alle einlade, aber prinzipiell... Aber Leuten zuhören, für sie da sein, für sie beten, das kann ich. Im Grunde ist Evangelisation gar nicht so schwierig. Ich möchte noch eine letzte Sache mit euch kurz zeigen. Wir machen die Pause ein paar Minuten später. Evangelisation ist eigentlich nichts anderes, findet statt in drei großen Kreisen, in denen du dich mit deinen Eigenschaften, die du wahrscheinlich eher auf der rechten Seite gefunden hast, relativ gut wiederfinden kannst. Und diese drei Kreise, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege hier. Na. Sind drei Geschichten. Das ist einmal Gottes Geschichte. Und da geht es um die Heilsgeschichte, und geht es um das, was Gott getan hat. Um Gottes Handeln. Und das kommt irgendwo zusammen mit deiner Geschichte, mit deiner Lebensgeschichte, wie Gott das, was Jesus getan hat, irgendwie in deinem Leben zur Anwendung gebracht hat. Wie Gott dein Leben verändert hat. Gestern hatten wir diesen Workshop, wie erzähle ich meine Geschichte mit Jesus, meine Geschichte im Glauben. Und da gibt es eine gewisse Schnittmenge, wo Gottes Geschichte und deine Geschichte zusammengekommen ist. Und da darfst du auch mal ein bisschen auf dein Leben zurückschauen und schauen, wo ist denn hier Gottes Geschichte mit meiner zusammengekommen? Wo hat Gott denn gewirkt in meiner Geschichte? Wie sah Gottes Wirken in meinem Leben aus? Und dann gibt es diese dritte Geschichte, nämlich die Geschichte des anderen. Die Geschichte von demjenigen, der von Jesus noch nichts gehört hat oder wenig gehört hat, der Jesus noch nicht nachfolgt. Und diese drei Geschichten, die haben eine Schnittmenge. Da kannst du deine Geschichte als Brücke gebrauchen. Du kannst einfach von dem erzählen, was du erlebt hast, wie Gott dein Leben verändert hat. Und irgendwo kommt es zusammen mit der Geschichte des anderen. Übrigens auch mal ganz spannende Frage, mal andere zu fragen, was hast du denn schon mit Gott erlebt? Was sind denn deine Vorstellungen mit Gott? Auch wenn Leute nicht glauben, was hattest du schon für Erlebnisse, wo du dir gefragt hast, ja, das könnte was mit Gott zu tun haben. Ganz spannende Frage, wo Leute immer wieder selbst überzeugte Atheisten erzählen, ja, das war schon so ein Erlebnis. Damals der Autounfall, wo ich gerade noch so rausgekommen bin. Könnte das Gott gewesen sein da drin? Eine spannende Frage. Aber hier mittendrin hast du deinen Platz zu sagen, ich kann meine Geschichte erzählen, ich kann sie mit Geschichte, mit der Lebensgeschichte von jemand anders zusammenbringen, ich kann ihm zuhören, ich kann für ihn da sein, ich kann ihn zu mir einladen und ich kann mit diesem Schnittpunkt hier Gottes Geschichte, meine Geschichte und die Geschichte des anderen zusammenbringen. Egal, wo jetzt dein Platz dabei ist, egal, ob du jetzt sagst, meine Aufgabe ist eher hier das Zelt mit aufzubauen und so eine Plattform zu schaffen für andere, oder ob du sagst, ich bete bei Tag und Nacht irgendwie dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Beim International House of Prayer, beim Gebetshaus in Kansas City, haben sich den Titel gesetzt, Advancing the Great Commission through Intercession, Discipleship and Mission. Wir bringen die Mission voran durch Fürbitte, Jüngerschaft und Mission. Das kann auch ein Platz sein, wo du sagen kannst, hier schaffe ich eine Möglichkeit, dass diese Geschichten zusammenkommen. Vielleicht nicht unbedingt durch mich persönlich, aber durch jemand anderen, der eben geht, jemand anders, der predigt, jemand anders, der anderen Menschen von Jesus erzählt. Zum Schluss noch eine kleine Grafik hier, die kennen auch viele von euch. Es kommt auf die Vision an. Und wenn du jetzt einfach nur deinen Platz hier in der Gemeinde siehst und sagst, ach, ich koche nur Kaffee hier. Vielleicht macht der Kaffeekochen sogar riesig Spaß und sagt, ich koche Kaffee hier. Oder du sagst, ich kehre nur den Boden oder ich mache nur Lichttechnik oder ich mache nur den Sound hier oder sowas. Dann ist es was ganz anderes, als wenn du sagst, ich leiste meinen Beitrag hier, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Ich leiste meinen Beitrag für den Missionsbefehl, indem ich hier eine Plattform schaffe, indem ich hier das Zelt mit aufbaue, indem ich praktisch mit anpacke, bin ich Teil von dieser Mission. Wie diese drei Personen, wo alle eigentlich das Gleiche tun. Der eine behaut seinen Stein und denkt, ich behaue einen Stein. Der nächste behaut auch seinen Stein und sagt, ich baue einen Torbogen. Und der nächste sagt, ich baue eine Kathedrale. Alle haben irgendwie eine ähnliche Aufgabe, aber der eine ist sich bewusst, dass sie Teil von diesem großen Ganzen sind. Und der andere ist es eben nicht bewusst und sagt, ich kehre ja nur den Boden hier. Ich roll ja nur den roten Teppich hier aus im Zelt. So viel mache ich ja gar nicht. Ich mache ein bisschen Deko hier. Ich möchte heute zusprechen, dass du mit deinem Beitrag was dazu leistest, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass du ein Teil bist, dass Menschen in die Jüngerschaft geführt werden, dass Menschen Jesus näher kommen. Du bist Teil von diesem großen Ganzen. Ich habe euch ein paar Fragen mit für die Kleingruppen, für die wir jetzt noch 1,5 Minuten Zeit haben. Ich weiß nicht, wie wir das Problem jetzt praktisch gelöst kriegen. Vielleicht schieben wir die Pause ein bisschen weiter nach hinten. Nehmen uns vielleicht 15 Minuten Zeit. Diesmal haben wir sie nicht nur an der PowerPoint-Pfanne dran. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und haben sie ausgedruckt. Das war jetzt die falsche Richtung, glaube ich. Könnt ihr mal kurz die allerletzte Folie mit den Fragen, hier sind sie. Und wir haben sie, wo haben wir sie denn hingelegt? Hinten an der Bar? Okay, also nicht unbedingt gleich Kaffee trinken, könnt ihr auch machen gleichzeitig. Sonst einfach 15 Minuten für die paar Fragen hier. Sind euch durch die Geschichten, nee, das ist das Falsche, wir sind schon bei Folie 4. Ich war noch bei Folie 3. Sorry, ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. Ein paar Fragen, ich lese mal vor. Welche der Einwände macht euch am meisten zu schaffen? Also von diesen drei ist es nicht intolerant oder die drei, die ich aufgezählt habe. Wenn ihr eure Lebensgeschichte anschaut, wenn ihr daran denkt, wo ist euch zum ersten Mal aufgefallen, dass Gott da drin wirkt? Dass ihr ein Ziel mit eurem Leben habt. Was war euch schon klar? Was habt ihr schon vorher gesehen? Und was wurde euch jetzt noch klarer? Die zweite Frage oder dritte Frage. Wo hat Gott in eurem Leben Geschichte geschrieben? Wo erkennt ihr in eurem Leben Gottes Führung? Und die letzte Frage. seht ihr euren Platz in dem, was ihr tut, in eurem Einsatz in der Gemeinde, seht ihr darin euren Platz in dem großen Ganzen im Missionsbefehl.